Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Ute Welti. Zu Gast ist
Diana Kinnert, Politikwissenschaftlerin, Unternehmerin und die Nachwuchshoffnung der CDU. So liest man immer wieder über Sie. Und Sie sind jetzt seit mehr als 10 Jahren in dieser Partei. Fühlen Sie sich noch als Nachwuchshoffnung?
Naja, ehrlicherweise eigentlich natürlich nicht mehr. Ich habe da irgendwie auf verschiedenen Ebenen schon verschiedene Ämter gehabt. Aber es stimmt natürlich, dass ich zumindest gerade nicht mit einem großen Amt oder Mandate die Partei repräsentiere. Und darum rumort es immer ein wenig.
Der Tag heute mit Diana Kinnert und mit weiteren Gästen, denn am Donnerstag haben wir ja immer Publikum im Studio. Ihnen allen herzlich willkommen. Sind kräftige Worte, mit denen heute kommentiert wird, was sich gestern im Thüringer Landtag abgespielt hat. Dort ist der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Mit den Stimmen von FDP, AfD und CDU. Und zu Ostdeutschland meldet sich die Bundeskanzlerin zu Wort, gerade auf Dienstreise in Südafrika.
Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist. Und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Zumindest gilt für die CDU, dass die CDU sich nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen darf.
Soweit Angela Merkel. Und Angela Merkel und Diana Kinnert sind Parteifreundinnen, denn auch Diana Kinnert besitzt ein CDU-Parteibuch, hat aber heute früh auf Twitter angedeutet, das muss nicht für immer und ewig so bleiben. Frau Kinnert, was erwarten Sie denn jetzt in dieser Situation von Ihrer Partei und von Ihrer Parteiführung?
Naja, ich bin in einer Partei, die vom Parteitypus her auch in Europa insgesamt immer schon von der Kursfrage steht, gerade jetzt beim ansteigenden Rechtspopulismus seit Jahren. Und deswegen bin ich gerne in dieser Partei, weil ich gerne diese Kursfrage für mich liberal in unserer Gesellschaft beantworten möchte und finde auch, dass unsere Bundespartei das bisher getan hat. Es gibt Kooperationsverbote, es gibt eine Beschlusslage irgendwie auf Bundesebene, aber wir merken eben, dass es Ausreißer gibt, die in ihrer Symbolkraft und auch in ihrem internationalen Renommee, finde ich, so schwer wiegen, dass es natürlich uns gerade in eine sehr heikle Situation bringt. Und da bin ich auch kein Christdemokrat, der dem gelassen entgegenwirkt, sondern ich glaube, dass auch unser Generalsekretär und unsere Parteivorsitzende, dass es nicht reicht, sich nur in Pressemitteilungen sich zu distanzieren, sondern dass die Parteiführung die Autorität haben muss, die einzelnen Landesverbände irgendwie zu mahnen, was eigentlich Beschlusslage bei uns ist. Und das finde ich schon wichtig gerade.
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Sie haben sie gerade angesprochen, hat sich vom Thüringer Landesverband distanziert, auch deutlich distanziert. Sie sagt, sie habe vor der Wahl appelliert, gefordert, gebeten. Was hätte sie denn noch mehr machen können?
Das ist die große Frage, vor der ich, da ich nicht Parteivorsitzende bin und im Konrad-Adenauer-Haus die ganzen politischen und juristischen Instrumente auch nicht auswendig kenne, weiß ich es nicht, natürlich nicht genau. Aber ich glaube, so wie es gerade ist, funktioniert es nicht. Wir haben eine Werteunion, die sich da selbstständig macht im Osten, die da immer mobilisiert. Heute Morgen auch wieder im Öffentlich-Rechtlichen versucht, ein Narrativ zu füllen, das einfach nicht repräsentativ ist für die Masse der CDU. Wir haben am Befreiungstag Auschwitz einen Philipp Amthor und einen Friedrich Merz, die Antisemitismus auf eine muslimische quasi irgendwie Zielgruppe irgendwie münzen. Und das sind alles Symbole, die meine, finde ich, eigentlich stolze Partei, die über 500.000 Mitglieder hat, die in einer großen, überwältigenden Mehrheit einfach demokratische, liberale Politik macht, da ein schlechtes Licht führt. Und da glaube ich, dass es zumindest nicht reicht, dass die Parteiführung sich immer nur entschuldigt mit, wir haben es doch eigentlich in der Pressemitteilung klar gesagt.
Es wird ja viel darüber spekuliert, ob es sich um ein Versehen gehandelt hat in Erfurt oder ob da ein durchdachter Plan aufgegangen ist. Die Bundeskanzlerin hat eben gesagt, es war absehbar. Zu welcher Ansicht tendieren Sie?
Naja, die Wahlergebnisse in Thüringen, die sind Monate alt. Die Stimmenlage ist dort auch irgendwie Monate alt. Man kann, finde ich, in einigen Minuten intellektuell durchrechnen, was in verschiedenen Konstellationen, in verschiedenen Manövern da ist. Und deswegen finde ich auch, dass es entweder bodenlos naiv war oder eben bodenlos schamlos. Und das ist, finde ich, eben ein unverzeihlicher Fehler, wie die Kanzlerin es sagt.
Vincent Buckwitz ist auch heute zu Gast im offenen Studio und Sie haben eine Frage.
Frau Kinnert, woher weiß ich denn als potenzieller CDU-Wähler, dass bei den nächsten Wahlen nicht sich so etwas wiederholt und die CDU jetzt standardmäßig mit der AfD auch koalitionsbereit wäre?
Naja, zumindest gibt es in Thüringen, glaube ich, keinen einzigen CDU-Politiker, der für eine Koalition da bereitstünde. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Wir sagen in sämtlichen Neujahrsreden und wahrscheinlich jetzt auch irgendwie Rosenmontag und bei allen möglichen Reden, dass es keinerlei Kooperationsmodelle mit Rechtsextremen geben darf. Und auf einmal ist aber so etwas wie eine Duldung irgendwie auch ein Kooperationsmodell. Und das finde ich eben schwierig. Und genau deswegen sind wir in der heiklen Lage. Ich glaube, es gibt Landesvorsitzende und Landesverbände, die sich da ganz klar äußern. In Daniel Günther in Schleswig-Holstein, Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen. Aber es gibt eben ein paar Landesverbände, wo man sich nicht ganz sicher ist, wo es ein paar auch vielleicht mediale Ausreißer nur gibt. Und das muss eine Parteiführung, ein Landesverband irgendwie gebändet kriegen.
Reicht Ihnen das, Herr Buchwitz?
Nein, eigentlich nicht. Da bei der Bundestagswahl beispielsweise wir nun mal auch die Bundespartei wählen, aber nun mal auch angebunden sind in unserem Landesverband und das für den Wähler einfach nicht durchsichtig ist und nicht verständlich. Und ich als Wähler vielleicht auch das Vertrauen ab einem bestimmten Punkt verliere, dass ich nicht indirekt die AfD unterstütze mit meiner Stimme für die CDU. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass ich wieder mehr Vertrauen in diese alte Partei auch gewinnen könnte, die sich ganz klar abgrenzt von Rechtsradikalen.
Ja, das ist genau die Forderung, die wir jetzt auch gerne zu zweit an die Parteiführung tragen. Ich glaube eben, dass uns das eine Menge Vertrauen kostet, dass wir da nicht die Autorität haben, da klar im Bekenntnis zu sein. Und es kommt mit dazu, dass es eben auch nicht nur Landtagsabgeordnete in Thüringen sind, sondern auch Bundestagsabgeordnete in Thüringen, die Wahl begrüßt haben. Das ist ein Bundessymbol und da kann sich auch die Bundespolitik irgendwie nicht aus der Affäre ziehen.
Frau Kinnert, Sie halten Vorträge zum Thema, was braucht eine moderne Volkspartei? Da geht es um Transparenz, da geht es um Diversität, um positive Zukunftsszenarien. Müssen Sie jetzt nach Thüringen diesen Ihren Vortrag umschreiben, um nochmal die Basics für alle zu erklären?
Nee, finde ich nicht. Also wir haben, wie gesagt, eine ganze Menge Parteimitglieder, die, finde ich, ordentliche Arbeit machen. Und das ist ja das so schade an diesem ganzen Manöver, dass die Arbeit von einigen wenigen, die da irgendwie undurchsichtiges, schamloses Plan, die Arbeit vieler anderer in den Dreck zieht. Und ich glaube aber, dass vielen Politikern und auch bei der CSU und auch in den Landtagswahlkämpfen im Osten habe ich das mitbekommen, dass denen klar ist, was Symptome sind und was Ursachen sind. Und viele Unterstützerstimmen für die AfD, die kommen nicht, weil man denen konstruktive Lösungen zuschreibt, sondern weil man eben glaubt, dass die etablierten Parteien, was Infrastruktur, was Investitionen, was Sozialpolitik, sie vernachlässigen. Und da, glaube ich, muss unsere Partei auf ganz demokratischem, liberalen Wege neue Antworten finden.
Am Samstag trifft sich der Koalitionsausschuss. Was erwarten Sie von diesem Spitzengremium der Regierungsparteien?
Zumindest, dass sie den Ernst der Lage genauso aufgreifen und auch als deutsches Parlament und deutsche Regierung genauso spiegeln. Ich merke natürlich, dass gerade für Politiker aus dem linken Spektrum das natürlich noch, also für uns alle ein Dammbruch ist, aber für sie noch viel mehr. Und dass es Stimmen gibt, die das Ende der Großen Koalition genau deswegen fordern, weil man vielleicht eben mit einem Koalitionspartner gerade verbunden ist, der da einfach nicht ganz klar ist, was ich auf eine Art und Weise nachvollziehen kann. Und deswegen finde ich, ist der erste Schritt in meiner eigenen Partei, dass wir da klar Schiff machen.
Die FDP gehört ja auf eigenen Wunsch dieser Bundesregierung nicht an und stellt eben seit gestern den Ministerpräsidenten in Thüringen. Das sorgt auch innerhalb der Partei für Verwerfungen. Und die schauen wir uns gleich genauer an. Thomas Kemmerich will regieren. Das hat der FDP-Politiker und Ministerpräsident von Thüringen auch heute noch mal deutlich gemacht. Er wird aber auch scharf aus der eigenen Partei dafür kritisiert, dass er sich unter anderem von der AfD-Fraktion hat wählen lassen. Hier in Deutschlandfunk Kultur hat sich die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann geäußert.
Sich aber mit den Stimmen der Höcke AfD wählen zu lassen, ist so unvorstellbar und so entsetzlich, dass ich in diesem Augenblick angenommen habe, dass er sagt, vielen Dank für das Vertrauen, aber ich nehme diese Wahl nicht an, genau aus diesem Grund. Und Thomas Kemmerich sollte dieses Amt niederlegen und wir sollten gemeinsam mit den Demokraten diesen Weg gehen und die AfD und vor allen Dingen Herrn Höcke dorthin weisen, wo er hingehört, nämlich an den Rand und hoffen, dass in anderen Bundesländern andere Wahlergebnisse entstehen. Aber das wird auch daran liegen, wie wir jetzt mit dieser schrecklichen Krise umgehen.
Die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann in Deutschlandfunk Kultur ähnlich der Tenor bei Lambsdorff, Baum, Suding, Leuthäuser, Schnarrenberger. Und jetzt ist der FDP-Vorsitzende nach Erfurt gefahren, womöglich um Schadensbegrenzung zu betreiben. Jetzt weiß ich nicht, ob das CDU-Mitglied Diana Kinnert in die Rolle von Christian Lindner sich hineinfühlen kann oder hineinfühlen will. Aber haben Sie eine Idee, wie diese Schadensbegrenzung aussehen kann?
Na, es muss natürlich ein sofortiger Rücktritt sein und eine absolute Distanz zu dem, was gestern passiert ist. Es ist nur eben sehr schwierig, wenn Christian Lindner gestern noch ganz anders gesprochen hat und Wolfgang Kubicke sich gefreut hat und verschiedene, aber auch aus meiner Partei Leute, das ja einfach als einen bürgerlichen Erfolg gefeiert haben.
Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme beobachtet die Freien Demokraten. Das hat ja, wie Frau Kinnert schon auch gesagt hat, gestern noch gar nicht danach ausgesehen, dass Christian Lindner als FDP-Chef Handlungsbedarf sieht, oder?
Ja, ich habe die Interpretation gehört und ich höre auch die Liberalen, die Sie genannt haben, die das Ganze sehr, sehr kritisch sehen, die gesagt haben, immerhin war Lindner unmissverständlich und ich liege in der Mitte. Also es war ja ein ungewöhnlicher Auftritt gestern, sehr kurz, kaum Fragen, keine Fragen. Das kannte man eigentlich nicht von Auftritten von Christian Lindner. Und wenn man sich das kurze Statement in Gänze mal in Erinnerung ruft, dann sind das doch unterschiedliche Signale. Er hat gesagt, wer unsere Kandidaten in einer geheimen Wahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht. Gut, das klingt nach einer Rechtfertigung. Er hat auch gesagt, solange ich Vorsitzender der Partei bin, wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Das klingt nach Distanz. Und er hat gesagt, die Unterstützung der AfD war überraschend. Bei allem Respekt. Also Christian Lindner ist Profi. Wenn es stimmt, was Kemmerich sagt, dann wusste Lindner um die geplante Kandidatur. Er wusste auch um die Optionen. AKK hat er gestern Abend bestätigt, dass sie ihn ausdrücklich davor gewarnt hat.
Herr Remmer, Ursula Meyer-Kort ist zu Gast auch hier im offenen Studio am Donnerstag. Sie hat eine Frage an Sie.
Ja, ich frage mich, wie kann die FDP das tun? Reißt sie sich nicht ihre ohnehin inzwischen sehr kurzen Beine weg?
Wie kann die FDP was tun?
Ja, einen Kandidaten aufstellen, sich auf, ich vermute, Kunkeleien einlassen.
Ja, ich glaube, das fragen sich viele in der Partei. Und deswegen glaube ich nicht, dass man von der FDP sprechen kann. Ich bin nicht mal sicher, ob man von dem FDP-Landesverband sprechen kann. Ich habe am Tag vor der Wahl mit Thomas Kemmerich gesprochen. Ein Unfall war das nicht. Er hat uns ins Mikrofon gesagt, dass er diese Kandidatur durchziehen wird, solange es Gegenkandidaten von der Linkspartei und der AfD gibt. Er hat uns gesagt, dass er sich Gedanken über eine Regierungsbildung gemacht hat. Also all das war für ihn ziemlich klar. Ich glaube, es kommt zu einer Zerreißprobe. Kubicki wurde genannt. Kubicki ist aber, finde ich, eine Einzelmeinung gewesen. Wir kennen das von ihm. Er hat sehr früh reagiert. Er hat publikumswirksam reagiert. Er ist kein Typ, der sich korrigiert. Und Kubicki und Kemmerich kennen sich. Ich erinnere an eine Episode vor 2 Jahren, als Kubicki Schlagzeilen machte mit der Forderung, die Sanktionen gegen Russland zu lockern. Und das war eine konzertierte Aktion mit dem Thüringischen Landesverband und Kemmerich an der Spitze.
Frau Kinnert, wenn wir der Situation mal was Positives abgewinnen wollen, ist es wenigstens von Vorteil, dass deutlich wird, was geschieht und dass auch darüber diskutiert wird?
Ja, ich finde gerade so interessant und spannend, auch wenn ich es auf Twitter und in verschiedenen Pressemitteilungen nachvollziehe, wie divers ja die Stimmen in den einzelnen Parteien sind. Und da haben wir den Markus Söder, der bei uns ganz klar irgendwie ein Statement abgegeben hat, mehrere Ministerpräsidenten aus anderen Ländern auch und Tobias Hans aus dem Saarland auch. Wir haben eben genannt die liberalen Stimmen in der FDP, die da ganz irgendwie ganz kritisch drauf gucken. Und das kann, finde ich, im Endeffekt auch schon ein bisschen ein Zeichen sein, dass es auf eine Parteimitgliedschaft vielleicht auch ankommt und dass das, was am Ende in der Partei geschieht, eben nicht in einem Paralleluniversum stattfindet, sondern dass es auch in unser aller Verantwortung liegt, finde ich, in den Parteien das mitzugeben. Gestalten.
Herr Remme, die FDP hat über die Jahre immer wieder mit dem Vorwurf zu tun gehabt, sie sei eine Umfallerpartei beim Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt oder eben als Jamaika geplatzt ist. Wie sehr summiert sich dieser Imageverlust jetzt auf nach Thüringen?
Ich glaube, das kommt ganz stark darauf an, wie lange das jetzt geht, wie lange sich dieser Spuk, so nenne ich ihn mal, wirklich hinzieht. Ich würde auch nicht mit Helmut Schmidt beginnen. Ich glaube, man kann beginnen beim Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag 2013. Christian Lindner übernimmt und nichts hat er in den Jahren darauf so oft betont, wie dass er stolz darauf ist, diese Partei in den Zeiten der außerparlamentarischen Opposition in der Mitte gehalten zu haben. Das hat er immer mit seinem persönlichen Schicksal verbunden als Parteivorsitzender. Dieser Erfolg, der steht seit gestern in Frage. Insofern ist dies ein klarer Test der Führungsstärke des Parteivorsitzenden, dem es wie eigentlich keinem anderen Parteivorsitzenden der letzten 6 Jahre gelungen ist, diesen Laden, der vor 2013 für Intrigen bekannt war, geschlossen zu halten.
Frau Kinnert, wie sehr ist die Politik insgesamt beschädigt?
Enorm. Ich finde, das wird auch durch das Statement der Bundeskanzlerin deutlich, indem sie gesagt hat, wir müssen die Wahl rückgängig machen, was an sich schon, finde ich, insgesamt ein harter Satz ist. Und da wird einfach deutlich, dass es, ich meine, dass, wie gesagt, man konnte intellektuell in fünf Minuten durchrechnen, was die verschiedenen Stimmen in welcher Konstellation, in welchem Manöver anrichten. Und ich habe auch gestern verschiedene Gratulationen noch gelesen, irgendwie aus allen Parteien, die dann relativ schnell wieder gelöscht wurden, weil auf einmal der historische Dampfeier im Prinzip, irgendwie Dammbruch irgendwie deutlich wurde. Und da habe ich auch schon das Gefühl, dass das nicht nur Schaden an einzelnen politischen Figuren und an einzelnen Führungen nimmt, sondern irgendwie an Politik allgemein.
Also darf ich sagen, bitte. Also an das insgesamt würde ich ein Fragezeichen setzen. Ich glaube, dies ist wirklich in ganz exponierter Lage ein Test für die CDU und für die FDP. Für die FDP vielleicht sogar noch mehr. Bei ihr geht es, wenn wir auf die Wahlprozente schauen, immer schnell auch ums Ganze, um Existenz oder nicht, Einzug oder nicht. Es geht auch darum, dass finde ich, die Öffentlichkeit diese FDP seit dem Wiedereinzug durch eine sehr, sehr feine Lupe betrachtet und die FDP aufpassen muss. Dieser Satz, lieber nicht reagieren als falsch reagieren, der kommt jetzt wie ein Bumerang zurück und wirkt ein zweites Mal wie ein Mühlstein, den sie so schnell nicht wieder loswerden wird, wenn es Lindner nicht gelingt, hier, ich würde fast sagen, binnen Stunden ein Ergebnis zu erzielen.
Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme und CDU-Politikerin Diana Kinnert und unsere Gäste im offenen Studio hier in Deutschlandfunk Kultur. Julian Assange soll freigelassen werden. Ein breites Bündnis appelliert an die britische Regierung, den WikiLeaks-Gründer aus dem Gefängnis zu entlassen. Und dazu gehört auch der frühere Außenminister Sigmar Gabriel.
Es geht darum, dass er unter den jetzigen Bedingungen die elementaren Rechte jedes Beschuldigten nicht wahrnehmen kann, nämlich sich physisch und psychisch und mit Hilfe seiner Anwälte auf eine angemessene Verteidigung vorbereiten kann. Darum geht es. Und dazu muss er aus der Haft entlassen werden.
Assange war verurteilt worden, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen haben soll. Und er bleibt in Haft, weil Ende des Monats das Verfahren beginnt, das über seine Auslieferung an die USA entscheidet. Dort wird ihm dann unter anderem Spionage vorgeworfen. Diana Kinnert ist bei uns, Politikwissenschaftlerin, Unternehmerin, viel auch in der digitalen Welt unterwegs. Können Sie sich sowas vorstellen, einen solchen Appell zu unterschreiben?
Ja, gerade in dem Fall schon, weil ich finde, dass es nicht irgendwie eine politische Einflussnahme ist dahingehend, dass ich diesen juristischen Fall irgendwie beurteile und irgendwie einen Freispruch fordere, sondern weil, wie Sigmar Gabriel es sagt, es erstmal um elementare Menschenrechte geht und darum, dass es auch einen fairen Prozess geben kann.
Wie viel Druck lässt sich über einen solchen Appell aufbauen?
Da bin ich unerfahren, das weiß ich natürlich nicht. Ich kenne den Appell, ich weiß, dass er von extrem vielen irgendwie ranghohen, auch Politikern und Intellektuellen des Landes unterschrieben worden ist. Die Frage ist aber natürlich, was er aus Deutschland irgendwie heraus bewirken kann.
Es geht vor allem um die Haftbedingungen, wir haben es gesagt, die kritisiert werden. Und zuvor hat sich auch der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer zu Wort gemeldet. Und der spricht ganz klar von Folter.
Die Rechtsstaatlichkeit ist in unseren Ländern durchaus gegeben, solange die essentiellen Staatsinteressen nicht betroffen sind. Ja. Sobald sich der Staat aber in seinen Sicherheitsinteressen bedroht fühlt, fundamental, und ich denke, die WikiLeaks-Veröffentlichungen wurden als so eine solche Bedrohung wahrgenommen, dann funktioniert das nicht mehr.
Melzer sagt auch, Assange habe schwere Regierungsvergehen aufgedeckt, einschließlich mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Korruption. Frau Kinnert, welches Licht wirft das auf die politische Klasse?
Naja, ein ziemlich schlechtes. Ich finde, dass das ganze Phänomen Whistleblower insgesamt und welche Richtlinien es da im Prinzip gibt und wie das Verhältnis zum Staat gewahrt bleibt und welche juristischen Sicherheiten es auf welcher Seite gibt, ein insgesamt spannendes Feld ist, das international in jedem Land beinahe noch anders beantwortet wird. Und deswegen finde ich, gehört Transparenz in diesen Prozess und Transparenz in diesen Fall. Und ich glaube, dass man aus diesem Fall nochmal andere politische Konsequenzen vielleicht ziehen kann.
Inwieweit sind wir vielleicht auch nicht aufmerksam genug, was solche Vorgänge in Europa angeht und inwieweit ist es vielleicht einfacher, mit dem Finger auf chinesische Internierungslager für Uiguren zu zeigen?
Genau so ist es, dass wir uns erstmal irgendwie auch um diese Vergehen und um diese Handhabung in der Europäischen Union kümmern müssen oder jetzt auch in Großbritannien kümmern müssen und auch gerade mit den USA als irgendwie engen Verbündeten auch diese Themen ansprechen dürfen. Aber ich glaube natürlich nicht, dass die in irgendeinem Verhältnis zu Verbrechen in Russland oder in China stehen.
Was ist Assange für Sie, Held oder Verräter?
Mehr Held, weil ich eben Zutrauen in das habe, was ich bisher gelesen habe und gemerkt habe, dass er Dinge veröffentlicht hat, bei denen er bewusst war, dass das ein Vergehen ist, dem er moralisch und ethisch nicht hinterstehen kann. Und deswegen glaube ich, dass das eine Berechtigung hat. Ich sehe aber natürlich gerade auch aus einer Staatsperspektive, dass das je nach irgendwie Fall und je nach Motivation auch schwierig sein kann.
103 Jahre ist Kirk Douglas alt geworden und an seinem Tod jetzt nehmen sehr viele Anteil, wie auch Schauspielkollege Antonio Banderas, der schreibt auf Twitter, Hollywood verliert eine wahre Legende, aber sein Licht am Kinohimmel wird für immer weiter leuchten. Kirk Douglas war Jahrgang 1916. Diana Kindert ist Jahrgang 1991. Haben Sie überhaupt je bewusst einen Film mit Kirk Douglas gesehen?
Ich habe heute mal nachgedacht, ich glaube nicht. Also ich kenne sein Gesicht, ich kenne den Namen auch, ich weiß, dass er irgendwie eine ikonische Kulturrolle hat, aber ehrlicherweise, ich glaube gar nicht.
Was gucken Sie denn gern? Gibt es gerade eine Lieblingsserie?
Ich habe Sex Education auf Netflix jetzt natürlich geguckt und habe jetzt seit Freitag, ist ja glaube ich die neue Netflix-Dokumentation über Taylor Swift draußen, die habe ich mir natürlich auch angeguckt.
Die einen hatten Kirk Douglas, die anderen haben Till Schweiger. Bekommt jede Generation auch im Film, was sie verdient?
Ach, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass es, was heute heutzutage schön ist, ist, dass es, glaube ich, diversere Männlichkeitsbilder in der Popkultur und auch im Film gibt. Und da ist Till Schweiger eines, aber ich glaube nicht, dass es einen Kirk Douglas ersetzt.
Kirk Douglas war legendär, vor allem für die eine Rolle, für die als Spartacus.
Tell them we want nothing from Rome. Nothing. Except our freedom.
All we want is to get out of this damn country. We're marching south to the sea, and we'll smash every army they send against us. Put them on a horse!
Kirk Douglas als Spartacus, als Anführer eines Sklavenaufstands im alten Rom, als einer, der immer das Richtige tut, als einem Bild von einem Mann. Inwieweit und womöglich wird nicht nur dem Schauspieler nachgetrauert, Frau Kindert, sondern auch diesem Männerbild?
Eine schwierige Frage. Ich glaube, dass es starke Männerbilder auch heute eben noch in der Popgeschichte gibt und auch im Film und im Fernsehen. Ich glaube, was wonach man sich vielleicht mehr sehnt, ist gar nicht dieses Auftreten von physischer Stärke und irgendwie Gewalt und Härte, sondern auch, dass das herleitbar ist. Und ich glaube, dass starke Männer, die heroisch über Jahrzehnte gehalten haben als Ideal, immer auch Männer waren, die irgendwie einen Stil hatten, die irgendwie eine Haltung hatten, die irgendwie zu ihrem Wort standen. Und das finde ich viel entscheidender. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen das Gefühl, dass im Film heutzutage da die Figuren charakterlich ein bisschen austauschbarer und glatter geworden sind.
Welches Männerbild, welches Frauenbild wünschen Sie sich für 2020?
Alle, die es gibt, auf beiden Seiten.
Und wie fällt Ihre Bestandsaufnahme aus für die letzten 10 Jahre? Es wird ja die Geschichte kolportiert, dass Sie bei Ihrem ersten CDU-Stammtisch für die Kellnerin gehalten wurden. Das stimmt?
Das stimmt tatsächlich. Ich bin nach einem halben Jahr, habe ich mich zu etlichen Stammtischen gequält und irgendwann dachte ich, jetzt werde ich hier als Mitglied, irgendwie als vollwertiges CDU-Mitglied endlich ernst genommen. Und dann bestellte man Bier bei mir, weil man dachte, das junge Mädchen, das hier zum Parteistammtisch kommt, kann ja nur die Kellnerin sein. Das ist natürlich schwierig und ich glaube natürlich im Endeffekt, dass auch irgendwie Bilder und Symbole in Film und Fernsehen und in den Medien insgesamt natürlich also wieder reproduzieren irgendwie, für was man die Leute hält. Und deswegen ist gerade auch wichtig, dass eine junge Generation da diversere Bilder vorgelebt bekommt.
Ich nehme mal an, inzwischen werden Sie nicht mehr verwechselt.
Inzwischen eher nicht. Aber mir passiert es immer mal wieder, dass ich auf einer Veranstaltung bin und gerade meine Jacke abgebe und dann will mir ein älterer Herr seine Jacke in die Arme drücken, weil er glaubt, ich bin die Garderobistin. Das passiert halt.
Das ist ein ehrenwerter Beruf, wohlgemerkt.
Ja, ist er absolut.
Wo hat es denn Fortschritte gegeben und wo klemmt es noch?
Ich kann ja ganz klassisch sagen und ganz klar sagen, dass im Deutschen Bundestag und in sämtlichen Parlamenten die Frauenquote oder irgendwie die Anzahl weiblicher Abgeordnete so schlecht ist wie seit 20 Jahren nicht mehr. Man merkt ja auch gerade, finde ich, an diesen Thüringen-Reaktionen gestern, dass gerade irgendwie die Männerfiguren, die da immer so lauthals und stark irgendwie waren, das gar nicht so schlimm fanden alles gestern. Und vor allem die weiblichen irgendwie Politikerinnen der FDP da versucht haben, das nochmal ehrenwert zu retten. Und ich finde, das hat alles eine Strahlkraft und gerade in der Politik, weil Politik irgendwie, finde ich, so eine primäre Quelle ist für alles. Da geht es um die Bedürfnisbeschreibung, um die Willensgebung einer ganzen Gesellschaft. Da werden Rahmenbedingungen für alle anderen Berufsgruppen gesetzt und da kann es nicht sein, dass Frauen da so unterrepräsentiert sind.
Sagt Diana Kinnert, Politikerin und Unternehmerin nach dem Tod von Kirk Douglas. Gedenkstätten und Museen wünschen sich mehr Unterstützung. Ihre Arbeit wird mehr und mehr behindert und bedroht, und zwar durch Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Mögliche Strategien dagegen fasst die neue Broschüre der MBR zusammen. Das ist die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin. Die Broschüre ist heute vorgestellt worden und Sebastian Engelbrecht war dabei. Was sind denn die Anregungen, Strategien, die Tipps, die da auftauchen?
Na, da werden Gedenkstätten und Museen Hilfestellungen gegeben, also Argumentationstrainings, wie kann man einen Social Media Workshop zum Thema erarbeiten, was für eine Pressearbeit muss man betreiben oder kann man betreiben. Vielleicht ein paar Zahlen. Seit 2,5 Jahren wird die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin verstärkt angefragt, in Anspruch genommen, um Beratung gebeten von Gedenkstätten und Museen. Das ist schon ein sehr interessantes Phänomen. 23 Museen und Gedenkstätten baten die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin um Hilfe. Und es geht diesen Museen darum, dass sie einfach besser vorbereitet sind auf solche merkwürdigen Tabubrüche, Provokationen, Störungen von rechts, die eben immer häufiger passieren. Es geht darum, sich zu wappnen. Es geht darum, sich zu immunisieren dagegen. Und da hat die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus in Gestalt ihrer Leiterin Bianca Klose empfohlen, ein klares demokratisches Leitbild zu entwickeln, Antidiskriminierungsklauseln in Besucherordnungen zu verfassen und klare Kante zu zeigen. Auch wenn dann AfD-Vertreter, und häufig sind es AfD-Vertreter, die auch stören, und Rechtsextreme politische Neutralität fordern. Da sagt dann Bianca Klose, ja, hier geht es aber nicht um eine Werteneutralität. Wir sind ganz klar gegen Antisemitismus und Rassismus in einer Gedenkstätte, in einem Museum. Es geht lediglich um eine parteipolitische Neutralität. Das muss man dann eben auch klar sagen. Und diese Gedenkstätten sollen sich besser vorbereiten auf die geschichtspolitischen Narrative der AfD und ihre Argumente sozusagen widerlegen.
Diana Kinnert, glauben Sie, das kann helfen, dass eine solche Broschüre entstanden ist?
Es kann helfen und ich halte es auch für dringend notwendig. Wir haben einen grassierenden Rechtspopulismus und in manchen Regionen eben auch einen umgreifenden Rechtsextremismus. Das merkt man ja auch an Kommunalpolitikern, die da ihre Ämter niederlegen, weil sie zu sehr bedroht werden. Und dass das verschiedene Institutionen und auch Bildungseinrichtungen und eben verschiedene Leuchttürme in der Gesellschaft auch angreift, finde ich irgendwie nicht überraschend. Aber es ist natürlich klar, dass es da Strategien dagegen gibt, braucht und dass es verschiedene Stellen gibt, die das zusammentragen und da irgendwie da Hilfestellung leisten. Finde ich dringend geboten.
Es gab eine Äußerung in der jüngsten Zeit, die ist mir persönlich wirklich unter die Haut gegangen. Die kommt von Volker Knigge, der leitet die Gedenkstätte Buchenwald. Und er sagt, früher hatten wir es mit Holocaust-Leugnern zu tun, jetzt sind es Holocaust-Befürworter. Herr Engelbrecht, welche Probleme erwachsen daraus für die Museen und Gedenkstätten?
Ja, die sind selber davon vollkommen überrascht, weil natürlich diese Notwendigkeit, den Holocaust sozusagen zu begründen und sozusagen überhaupt nochmal zu dokumentieren, bisher nicht in dieser Weise gefragt war. Also es ist sozusagen ein Moment des Frappiertseins. Ich zitiere mal Uwe Neumerker, den Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, wo heute diese Pressekonferenz auch stattfand und diese Broschüre vorgestellt wurde. Er hat gesagt, dieses Höcke-Zitat vom Denkmal der Schande, das kennen die Leute, das kennen die Besucher. Aber sie wissen wenig vom Holocaust und sie wissen wenig über die Geschichte und ihr Wissen wird immer geringer. Aber Höckes Zitat, das ist ja ein Denkmal der Schande, das ist sozusagen so populär, so griffig, das kennen die Leute. Und das ist genau ein zentrales Beispiel, was Herr Neumerker sagt, dafür, wie sich sozusagen der geschichtspolitische und der geschichtspolitische Diskurs ist dabei zu drehen oder gedreht zu werden von den Rechtspopulisten. Und da wird man sich in den Gedenkstätten und Museen gerade jetzt eben gewahr und bewusst, wir müssen uns dafür wappnen und wir müssen darauf reagieren.
Dem stimme ich zu. Ich glaube, dass es auch unabhängig von jetzt einem insgesamt grassierenden Rechtsextremismus und Populismus auch darum geht, dass je weiter wir von diesem singulären Verbrechen entfernt sind, desto irgendwie weicher werden natürlich auch die Verbindungen dazu. Also wir haben immer weniger irgendwie Familienkontakt zu Leuten, die da irgendwie was mit zu tun hatten. Die Zeitzeugen irgendwie leben auch nicht mehr so lange. Wir haben eine globale, multikulturelle Gesellschaft, wo natürlich auch viele Leute aus verschiedenen Ländern hinzukommen, die das auch gar nicht irgendwie vielleicht irgendwie in der eigenen Familiengeschichte oder im frühen Schulunterricht genauso nahegebracht wurden. Und deswegen finde ich entscheidend, dass das nochmal ganz neu auf der Agenda steht.
Es wird ja viel darüber diskutiert, zum Beispiel auch, ob es sinnvoll ist, wenn Schulklassen verpflichtet werden, eine Gedenkstätte zu besuchen, wie das frühere Konzentrationslager Buchenwald. Was halten Sie davon?
Halte ich für eine gute Idee.
Herr Engelbrecht?
Ich halte das auf jeden Fall für sinnvoll und richtig. So ein Besuch in einer Gedenkstätte geht einem wirklich unter die Haut und ist auch schlichtweg die beste Dokumentation des historischen Geschehens. Und so abgestumpft, wie manche Rechtspopulisten und Neonazis sind, dann angesichts dieser Dokumentation des Schreckens dies auch noch anzuzweifeln, so verblendet muss man erst mal sein. Leider gibt es davon viele Menschen.
Gibt es schon so etwas wie eine Resonanz auf diese Broschüre?
Nein, die ist ja gerade eben erst vorgestellt worden. Ich glaube, dass wir da ganz am Anfang dieser Diskussion sind und auch, dass dieser Begriff ganz neu ist, dass es einen Kulturkampf der Rechtsextremisten und Rechtspopulisten an den Gedenkstätten und Museen gibt. Ich glaube, wir fangen da wirklich erst an, ein Bewusstsein zu entwickeln.
Frau Kinnert, Strategien gegen Rechts, wünschen Sie sich vielleicht auch eine solche Broschüre für den Umgang mit Rechts in Parlamenten, Foren, Talkshows?
Ich dachte, es wäre nicht nötig. Die letzten Tage haben gezeigt, es ist natürlich nötig. Ich glaube, was auch noch sehr unterschätzt wird, ist natürlich der digitale Raum. Da kann man sich anonym finden, da kann man sich anders finden, da kann man anders irgendwie auch Stimmung hochpeitschen. Und da finde ich, glaube ich, braucht es einen Schwerpunkt auch.